Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Auch heute wieder mit Angela Fitsch und einem sehr spannenden Thema, bei dem wir die Bedrohungslagen und Anfeindungen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Hessen offenlegen wollen. Je mehr Krisen und Kriege eine Zeit hervorbringt, desto mehr entladen sich offenbar Unsicherheit, Verschwörungsnarrative, Angst, Sorgen, Nöte auf der untersten politischen Ebene, auf der kommunalen. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil die Repräsentantinnen in der Kommunalpolitik den Staat vor Ort verkörpern. Ehrenamtliche Mandatsträgerinnen, Bürgermeisterinnen oder Verwaltungsmitarbeitende haben eine exponierte Stellung. Sie sind ganz einfach nah dran am Wutbürger, an der Wutbürgerin. Und sie erleben häufig Hass und sogar direkte Gewalt, auch weil sie keinen institutionellen Schutz haben. Mein Gast ist heute Nora Marlen Zado. Herzlich willkommen, Nora.
Vielen lieben Dank.
Du bist einerseits die Redakteurin dieses Podcasts und andererseits wissenschaftliche Mitarbeiterin am Demokratiezentrum der Universität Marburg. Und du schreibst deine Promotion über dieses eben beschriebene Phänomen der Bedrohungslagen und Anfeindungen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Hessen. Du hast es in einer quantitativen Studie untersucht, dazu kommen wir gleich. Es gibt aber mittlerweile auch eine Vielzahl an quantitativen Studien, die solche Anfeindungen gegenüber Bürgermeisterinnen offenlegen. Welche sind da für dich besonders relevant gewesen bei deiner Beobachtung?
Also erstmal, ich forsche ja qualitativ. Das bedeutet erstmal ganz grundsätzlich, dass ich mich sehr intensiv mit Einzelpersonen und deren Schicksalen befasse. Und quantitativ bedeutet natürlich in der Wissenschaft sozusagen das Gegenteil, dass ich möglichst viele empirische Daten sammeln kann über möglichst viele Fälle. Und natürlich unterscheidet sich das in den Erhebungsformen massiv. Es gibt zwei Studien, die man hier hervorheben kann. Die eine, die kann ich auch so zu ganz vielen anderen Themen sehr empfehlen. Das ist MOTRA, das ist das Monitoring System und Transferplattform zum Thema Radikalisierung des Bundeskriminalamtes. Und natürlich hat das BKA oder die interdisziplinäre Forschungsgruppe des BKA ganz andere Möglichkeiten als wir jetzt im Demokratiezentrum Hessen. Fängt schon mal mit der regionalen Verortung an. Und mit Zuständigkeiten. Und die schaffen es natürlich in ihren Befragungen. Da ist die Anzahl N an Personen, die befragt werden, die kann da auch schon mal in die vielen Tausende gehen. Und das ist natürlich was, das können wir als Demokratiezentrum Hessen nicht leisten oder nur bedingt. Und inzwischen muss ich sagen, es gibt wahnsinnig viele Studien, die mal mehr qualitativ, mal mehr quantitativen Anteil haben. Aber was wir bisher sehen, ist, dass es sehr viele quantitative Studien gibt. Eine der aktuelleren, die hier zu nennen ist, das ist die Dunkelfeldbefragung des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen e.V. Und die haben zum Beispiel 1479 Mandats- und Amtsträgerinnen interviewt. Und natürlich kommen die dann auch zu Ergebnissen, bei denen man sehen kann, wie man das Problem dann in der breiten Gesellschaft, in der breiten Masse verorten kann. Lass mich dir hier mal ein paar Zahlen vorlesen. Wir haben zum Beispiel von der eben genannten Befragung, Aggression oder Gewalt erlebt zu haben, sowie beleidigt zu werden, sagen 53% der Befragten, ja, haben sie schon erlebt. Verleugnung 35%, soziale Ausgrenzung 29% und natürlich, dass sich Angriffe primär gegen Personen oder sachpolitische Positionen richten 52%, wegen der Parteizugehörigkeit angefeindet werden 51%. Das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Richtig unheimlich wird es auch, wenn wir uns angucken, die MOTRA-Studie hat da ein paar ganz gute Zahlen zu, wie es zum Beispiel um Frauen in der Politik steht, in der Kommunalpolitik, die zum Beispiel exorbitant viel höher, wenn nicht sogar fast nur ausschließlich Erfahrungen mit Gewalt machen, die Männer im Amt zum Beispiel weniger haben. Dazu gehören zum Beispiel Gewaltfantasien.
Da kommen wir später auch noch dazu, wenn wir über deine Studie sprechen. Aber offenbar verdeutlichen ja diese Ergebnisse, die du gerade eben genannt hast, dass Bürgermeisterinnen und auch Landrätinnen zum Beispiel zunehmend angefeindet werden. Sie werden offenbar zur Projektionsfläche von Menschen, die ihren politischen Frust, ihren Unmut oder wie auch immer einfach kundtun. Und zwar auf so einer Ebene, wie du sie gerade dargestellt hast, auf ganz verschiedenen Ebenen vermutlich. Und das würde mich einfach nochmal interessieren, wie äußern sich eigentlich diese Anfeindungen? Gegen was richten sich diese Angriffe? Kann man das sagen?
Ja, kommt jetzt auch wieder drauf an, von welcher Perspektive wir diese Frage betrachten. Gehen wir jetzt mal subjektiv von den Betroffenen aus. Wir haben Bedrohung, wir haben Beleidigung. Das haben wir in Amtszimmern. Das haben wir, wenn es um Mitarbeitende geht, die angefeindet und bedroht werden. Das haben wir aber auch, dass Familienmitglieder, auch besonders Kinder, auch angegangen werden. Na, was hat deine Mama da schon wieder entschieden? Ne? Also so auf so einer ganz niedrigschwelligen Ebene. Dann gibt es aber natürlich auch Fälle, und die gehen dann auch groß durch Medien und Zeitung, wo immer wieder viel Potenzial zur Eskalation ist, wenn zum Beispiel rechtsextreme Veranstaltungen verboten werden, wenn der Zugang zu Hallen untersagt wird oder wenn Wahlplakate abgehängt werden, weil hier der Verdacht besteht auf Volksverhetzung zum Beispiel. Und da, das sind Fälle, die sind dann auch medial etwas größer, aber da gibt es von Demonstrationen vor dem Haus bis unmittelbare Bedrohungen auch bis vor die eigene Haustür gar keine Grenzen mehr. Es gibt auch sehr, sehr persönliche Sachen. Es gab einen Fall, der wurde mir berichtet, da ist ein Familienangehöriger gestorben und jemand hat Abos auf den Namen des toten Familienangehörigen bestellt an die Familie, was dann natürlich auch für alle Angehörigen sehr heftig ist.
Das zeigt nur einen Teil des Ausmaßes, was da wirklich möglich ist. Und es handelt sich eben nicht nur um ein zu vernachlässigendes Phänomen, das nehme ich jetzt auch mit aus dem, was diese Studien eigentlich ergeben haben. Sie gaben in erster Linie das Ausmaß eigentlich wieder nicht, aber die Komplexität sozusagen von solchen Bedrohungslagen, wie sie unter anderem in den Anfragen von BürgermeisterInnen gezeigt haben. Und das ist das, was du untersucht hast, nämlich Anfragen, die an das Demokratiezentrum an der Universität Marburg eben um Beratung und Begleitung gebeten haben. Da hat dein Forschungsinteresse angesetzt. Was genau wolltest du jetzt mit deiner Studie herausarbeiten?
Ah, da muss ich sogar noch weiter ausholen. Es gab noch einen zweiten Grund. Mhm. Also wir haben natürlich irgendwann festgestellt, dass sich solche Anfragen von Betroffenen bei uns häufen, die aus dem kommunalpolitischen Kontext kommen. Gleichzeitig gab es aber auch von Frau Professor Dr. Britta Bannenberg von der Professur für Kriminologie der Universität Gießen eine große Befragung nur für Hessen. Und das sind natürlich immer Zahlen. Als Demokratiezentrum Hessen interessieren wir uns natürlich dafür sehr. Und die hat von allen 422 hessischen Kommunen die Bürgermeister und Oberbürgermeister befragt. Und die hatte eine Rücklaufquote von 50%. Und damit du mal eine Vorstellung hast.
Das ist viel, ne?
Das ist verdammt viel. Mhm. Also wenn du eine quantitative Forschung machst und du schickst jetzt, ohne das vorher mit Menschen besprochen zu haben, könntest du bitte mitmachen. Du schickst es einfach an ganz viele Leute. Wenn du irgendwas zwischen 10% und 20% Rücklaufquote hast, ist das normal. Über 20% ist schon ziemlich gut. Aber 50%, das ist eigentlich, wo man sagt in der Wissenschaft, wir müssen mal gucken, ob das hier so stimmt. Das ist ja Wahnsinn. Aber das zeigt, wie groß die Betroffenheit in Hessen war. Und wir haben zwar diese Einzelfälle, die bei uns angerufen haben, die haben uns aber natürlich nicht diese Perspektive gegeben, auf 50% der in Hessen aktiven Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wird regelmäßig bedroht oder beleidigt oder sind das in ihrer Amtszeit schon mal. Und das war für uns ein Anlass zu sagen, okay, diese Menschen werden bedroht, die arbeiten an der Basis der Demokratie. Was bedeutet das denn eigentlich? Was bedeutet das für die Menschen persönlich? Was bedeutet das für deren Umfeld, aber was bedeutet das auch für deren Amt und für unsere Demokratie? Mhm. Und da sind wir ganz klar dann auch in Fragen wie zum Beispiel, wenn wir sagen, Menschen werden bedroht, dann ist ja die Frage, ab wann werden Menschen bedroht? Und wenn du und ich uns jetzt darüber unterhalten, werden wir feststellen, ja, mein Punkt, an dem ich sage, ich fühle mich hier bedroht, ist vielleicht ein anderer als bei dir, ist vielleicht ein anderer, wie wenn wir jetzt noch einen Mann hier hätten, der wäre vielleicht nochmal an einem anderen Punkt bedroht.
Befragt hast du ja in der Zeit zwischen 2021 und 2022 20 hauptamtliche Bürgermeisterinnen aus hessischen Kommunen zu ihren Erfahrungen eben mit Anfeindungen, mit Bedrohungssituationen. Dazu zählen, das müssen wir nochmal auseinander dividieren, 9 BürgermeisterInnen und 11 Bürgermeister. Also das sind 9 Frauen gewesen und 11 Männer aus 10 Landkreisen. Wie groß waren die befragten Kommunen?
Auch sehr unterschiedlich. Da war es natürlich auch wichtig, sich anzugucken, Kommunen, die kleinsten Landgemeinde, die wir interviewt haben, oder die Bürgermeisterin und den Bürgermeister, waren zwischen 2.000 bis 3.000 Personen. Und die größte war zwischen 100 und 200.000 Personen.
Das war dann schon eine Stadt?
Das war dann schon eine richtig große Stadt.
Welche war das? Kannst du das sagen?
Nein.
Oder sagt man das? Okay, alles klar. Kann man sich möglicherweise auch denken.
Richtig, aber was ich dir sagen kann, ist, es gibt so im Mittelfeld, also es gab zum Beispiel zwischen 5.000 bis 10.000 Personen, waren die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sich am meisten auch gemeldet haben. Natürlich haben wir Leute angeschrieben, aber am Ende basiert es ja auch auf Freiwilligkeit, ob sich die Leute zurückmelden. Mhm. Ja, und das war so eine der Hauptgruppen.
Was gibt es über das Alter der Befragten zu sagen? Was über ihre familiäre Situation?
Also die meisten waren verheiratet und hatten Kinder, aber auf gar keinen Fall alle. Manche hatten sogar schon Enkelkinder. Und ich glaube, die jüngste Person, die ich befragt habe, war zu dem Zeitpunkt 33. Und auch wenn ich das mal so aussprechen darf, ein bisschen eine Kuriosität unter Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass da so junge Personen im Amt sind. Das ist eher nicht gängig, zumindest nicht für Hessen, auch wenn es immer mal wieder in Einzelfällen vorkommt. Ja, und die meisten waren so zwischen 50 und 60. Und ich glaube, die älteste Person zu dem Zeitpunkt war 62, 63.
Es waren leitfadengestützte Interviews. Das heißt, es gab eine klare Vorstrukturierung im Gegensatz zu eben völlig offenen Interviews, was wahrscheinlich auch wichtig ist für die Forschung, sage ich jetzt mal, die du betreibst.
Für die spätere Vergleichbarkeit auf jeden Fall.
Alle wurden eben das Gleiche gefragt. Was waren die zentralen Themen?
Wir haben natürlich nach den normalen Daten und Abfragen zu Personen angefangen mit dem Thema Kommunikation. Das hat auch sehr, sehr viele Gründe. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Das nächste war dann der Bereich Konflikte. Und zwar jeder, der sich schon mal ein bisschen für Kommunalpolitik interessiert hat, weiß, das ist ein tendenziell konfliktbehaftetes Thema. Oder wo tendenziell mehr Konflikte auftreten können. Und dann gibt es aber bei jedem Konflikt den Punkt, wo es in eine Beleidigung übergeht, wo sozusagen eine gewisse Grenze erreicht ist. Das war dann auch entsprechend unser nächster Punkt. Ne? Wann wird aus einem normalen Konflikt eine Beleidigung? Und natürlich dann auch noch der Hauptaspekt der Bedrohung. Und ganz zum Schluss hat uns noch der Bereich Prävention interessiert.
Dann gehen wir da mal der Reihe nach vor und durch. Die Interviews machen eben vor allem deutlich, dass sich die Kommunikation in den Kommunen verändert hat, was irgendwie auch völlig klar ist. Es gibt zwar nach wie vor das Amtsblättchen, glaube ich zumindest, und auch die Bürgerbriefe für die eher älteren Bürger und Bürgerinnen, aber es müssen eben auch die Jüngeren bedient werden, die Facebook und Instagram und TikTok, weiß ich nicht, aber wie auch immer, benutzen. Warum ist das ein Problem gewesen, die Kommunikation?
Also erstmal müssen wir einfach attestieren, dass sich Kommunikation auf ganz vielen Wegen verändert. Und ein Aspekt davon ist, dass es heute nicht mehr so einfach ist, Bürgerinnen und Bürger ausreichend zu informieren, eben weil es so eine Fragmentierung gibt in den Kommunikationswegen. Das heißt, ich muss heute stärker denn je, während ich früher vielleicht die Kommunalpresse bedient habe, heute auf jeden Fall in allen Kanälen adressatengerecht, altersgerecht meine Informationen so adressieren und aufarbeiten, dass sie A, dem Medium entsprechen. Das heißt, in den sozialen Medien auf Instagram kann man nicht mit einem Blogtext kommen, das geht nicht. Während sie das ja dann gerade für die Bürgerinnen und Bürger, die sich da intensiver informieren wollen, doch irgendwo bereitstellen müssen, dann wahrscheinlich auf ihrer eigenen Homepage. Ja, und dann gibt es natürlich den großen, ich würde es nicht mal Kampf nennen, aber diese große Ergänzung zwischen Printmedien, sowohl eigenen Erzeugnissen als auch lokaler Pressearbeit und natürlich den ganzen digitalen Kanälen, die heute gepflegt werden müssen.
Ich habe gerade eben überlegt, ob es eigentlich noch den guten alten Lautsprecherwagen gibt, der vielleicht durch eine kleine Kommune fährt, aber das ist wahrscheinlich also, von gestern.
Ich weiß, witzigerweise, es gibt so ein, zwei Politikerinnen, die ich kenne, die das machen.
Tatsächlich?
Noch, ja, die einen Bollerwagen mit, allerdings so Bollerwagen mit Lautsprecher hinten drauf. Kommt auch gut an. Aber ja, das wird heute wieder, glaube ich, attraktiver denn je, um ehrlich zu sein, wenn man sich anguckt, was Kommunen heute im Kontext Medien leisten müssen und was für Ressourcen die überhaupt dafür zur Verfügung haben. Und da stellen wir relativ schnell fest, das klappt nicht. Da wäre das mit dem Wagen, der einmal am Tag rundfährt und ein bisschen Ausrufe macht, wahrscheinlich einfacher.
Da würde man wahrscheinlich viele Leute erreichen, nicht in einer Stadt von 100.000 Einwohnern natürlich. Ja. Aber wenn es eine kleine Kommune ist, müsste das möglicherweise gehen. Aber welche Relevanz hat eigentlich noch das gute, alte, in Anführungsstrichen, Gespräch, das eben nicht gut und alt ist, sondern möglicherweise ganz neu und ganz viele Möglichkeiten in sich birgt?
Also witzigerweise ist das mit Abstand das Mittel, von dem alle Befragten gesagt haben, dass es das effektivste Mittel zur Kommunikation ist. Ja, ja. Das hat verschiedene Gründe. Viele sagen gerade Kommunikation per E-Mail, aber auch über Kommentare und so weiter. Da ist meistens die Stimmung, wenn die geladen ist, kann man die ganz schwer mit so neutralen Worten irgendwie wieder zurückholen. Anders ist das in einem persönlichen Gespräch. Wenn mir jemand gegenüber sitzt, die Person rastet aus, wird ausfällig, wird aggressiv, dann kann ich aber durch mein Handeln, durch meinen Ton, durch meine Worte die Person eher wieder auf ein kommunikatives Level zurückholen, in dem Dialog möglich ist. Klar, das geht nicht immer, aber deshalb wird von den meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auch Veranstaltungen bevorzugt, bei denen es zum direkten Kontakt kommt. Hm. Bürgerversammlungen, es gibt Begehungen in Ortsteilen, wo dann die Amtsperson auch mit dabei ist, wo man auch direkt sagen kann, sehen Sie, und hier ist das Problem und da ist das, und dann haben die Leute ein Bild. Das gilt aber natürlich auch für Termine. Also es gibt ja bei den meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern Sprechstunden und da kann man sich mal relativ unkompliziert einfach ins Vorzimmer setzen. Mal braucht man einen Online-Termin dafür und dann kann man auch direkt das Gespräch suchen.
Wie geht es eigentlich in den kommunalpolitischen Gremien zu? Gibt es da auch eine Verständigungsebene oder ist das eher von Wut und Auseinandersetzung geprägt?
Also wenn wir jetzt mal von den klassischen Stadtverordnetenversammlungen ausgehen, ist das Spektrum bei den 20 Befragungen, was wir gefunden haben, wir haben einen sehr harmonischen, produktiven Austausch von Arbeiten ist nur unter erschwersten Bedingungen möglich, alles gefunden. Mhm. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen im Rahmen von solchen parlamentarischen Austauschen zu kommunizieren. Es fängt ja auch schon damit an, von welcher Kommune reden wir. Je größer eine Kommune, desto mehr Sitze hat natürlich auch dann so eine Stadtverordnetenversammlung.
Und desto schwieriger das persönliche Gespräch oder wie auch immer.
Exakt.
Oder einfach einen Konsens zu finden oder
also,
so.
Also mal irgendwie, ich war mit einem Kurs von meinen Studierenden, wir waren im Stadtparlament in Marburg und es waren alle begeistert davon, wie gut es da organisiert ist und so weiter. Ich komme aus einem sehr kleinen Ort, ich war auch viele Jahre lang dort im Stadtparlament und bei uns läuft das natürlich anders. Ne? Da ist so eine Neuerung zum Beispiel, dass es dann ein Tablet gibt. Aber sowas wie, die hatten dann so Mikrofone, wo man auch den Raum verlassen hat, konnte man dann noch hören, was gesagt wurde. Davon sind wir weit weg. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, dass man ganz klar feststellen kann, dass je kommunikativer so ein Stadtparlament miteinander umgeht und je besser alte Grabenkämpfe aufgelöst werden, desto produktiver ist das natürlich auch für Bürgerinnen und Bürger. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass einzelne Parteien, weil der hat 1970 mal dieses oder jenes gemacht und seitdem mögen die sich nicht mehr und das wird dann auch irgendwie so ein bisschen weiter vererbt. Es gibt nichts Schlimmeres, wie da auch in einem Kommunalparlament auf ideologischen Positionen zu beharren. Weil es geht da immer um sehr praktische Fragen. Es geht ganz selten um abgedrehte Fragen oder Fragen zu Steuerpolitik oder Fragen, die keiner versteht. Es geht darum, wir brauchen jetzt Anschaffungen im Fuhrpark für den Bauhof. E-Auto, ja, nein.
Schwimmbad, können wir uns das noch leisten?
Oh, Schwimmbad, ganz schlimm, Sportstätten allgemein,
kann ich mir vorstellen, ja. Schulen,
gibt's viele Themen, gibt's auch unglaublich emotionale Themen. Mhm. Und es ist auch verständlich, dass in so einem Parlament wird gestritten. Mhm. Das ist ja der Plan auch. Das ist auch ein bisschen der Plan von Demokratie. Streiten und Konflikt ist da per se nichts Schlimmes. Das heißt, es kommen verschiedene Interessen, verschiedene Ansichten, auch verschiedene Ausgangslagen in soziokulturellen, sozioökonomischen Strukturen kommen zusammen und müssen jetzt gemeinsam eine Lösung finden. Mhm. Was man allerdings sagen kann, je besser die Streitkultur, desto besser auch der Outcome.
Politische Kommunikation ist nämlich bei dem, was du sagst, einerseits wichtig, weil sie eben auch die Bürgerinnen teilhaben lässt. Andererseits birgt aber politische Kommunikation auch die Gefahr der Anfeindung in sich. Die Interviews haben dir gezeigt, dass es eine vielfach verschärfte Diskussionskultur gibt. Was genau meinst du damit?
Auch die Frage, da müssen wir wieder verschiedene Faktoren uns angucken. Zum einen, wo befindet sich gerade diese Welt? Ja, das ist in dem Kontext, auch wenn es jetzt um deinen Ort geht und wieder geredet wird, doch eine sehr interessante Frage. Weil was wir sehen ist, wir leben in, die Wissenschaft streitet sich noch, Polikrisen, Multikrisen, auf jeden Fall viele Krisen aneinandergereiht. Und ganz viele dieser Krisen haben auch den Bürgerinnen und Bürgern an ganz vielen Stellen vor Augen geführt, wo die Grenzen des Staates sind, wo staatliche Strukturen und Institutionen nicht mehr für ausgelegt sind. Und das erzeugt Unsicherheit. Sei es jetzt bei der Corona-Pandemie, da haben wir das alles sehr stark erlebt, sei es auch in mancherorts bei der Frage 2015, 2016, die sogenannte Flüchtlingswelle.
Ne? Umgang mit Flüchtlingen, wo bringen wir die unter?
Wie gehen wir mit denen um? Mhm. Wie ist der Staat überhaupt dafür ausgelegt? Und da stellen wir auch an ganz vielen Ecken und Enden eklatante Mängel fest, dass eben vieles nicht ausgelegt ist, Dinge möglichst schnell anzupacken, Menschen möglichst schnell zu integrieren. Und das haben wir in ganz vielen einzelnen Punkten. Und dann kommt jetzt noch natürlich Ukraine-Konflikt, Ukraine-Krieg dazu. Die Frage, was bedeutet das für uns? Wir müssen wehrtauglich werden. Was ist das? Und dann sind das für uns meistens so Themen, die sind total abstrakt. Aber das sind alles Themen, die direkt Ängste auslösen. Und man fragt sich natürlich auch, ja, Politik findet ja nicht nur oben statt, sondern auch vor meiner Haustür. Und manche dieser Krisen, die spüre ich dann auch im Alltag. Und das ist etwas, das hatten wir früher nicht. Das heißt, Betroffenheit wird anders. Und der andere Punkt ist, Medien und Kommunikation haben sich massiv verändert in den letzten Jahrzehnten, eben durch digitale Kommunikation. Das heißt, es ist schnell geworden, es ist aufgeregt geworden. Sämtliche Formen von Grundtönen haben sich so massiv verschoben. Wir sehen diese Diskussion überall, die Grenzen des Sagbaren werden verschoben. Rechtsextreme Narrative werden wieder salonfähig. Also wir haben ja schon ganz eigene Begrifflichkeiten dafür entwickelt, was um uns herum passiert. Es läuft aber im Endeffekt auf eines heraus, und zwar: Menschen wissen nicht mehr, dass man nicht andere Menschen beleidigt. Darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Ein Interview meinte, dass man auch im direkten Gespräch teilweise mit Leuten, aber auch vor allem im Netz, doch feststellt, dass manchmal die gute Kinderstube offensichtlich,
zu wünschen
übrig lässt, oder dass man da irgendwie herauswächst durch das Internet ab einem gewissen Alter und man wieder mit rudimentären Dingen anfangen muss, wie nein, das ist eine Meinung und das ist eine Beleidigung und das ist nicht das Gleiche.
Jetzt sind wir schon genau bei diesem Punkt der Beleidigung, den du am Anfang genannt hast. Kommunikation haben wir drüber geredet. Natürlich geht die Beleidigung ineinander über, sozusagen, also ist auch ja Teil dieser Kommunikation. Aber alle Interviews, die du gemacht hast, enthalten konkrete Anfeindungserfahrungen. Ja. Lass uns darüber mal reden. Was sind das genau für welche?
Ach, das kann ganz subtil anfangen. Lass uns mal hypothetisch so vorstellen, da kommt jetzt eine neue Person ins Amt. Ne? Natürlich während so einem Wahlkampf gibt es immer wieder Situationen schon im Vorfeld, wo natürlich der politische Gegner dann auch entsprechende Kampagne gegen die andere Person, die sich noch mit aufstellt, fährt. Und in manchen Fällen ganz klar, da überschreitet das auch sowas wie sportliche Fairness in einem Wahlkampf. Geht einfach unter die Gürtellinie. Dann hast du jetzt aber gewonnen, Angela. Du kommst jetzt in dein neues Büro, du kommst in die Stadtverwaltung und da hast du jetzt aber Mitarbeiter und die sind gar nicht glücklich darüber, dass du jetzt gewählt worden bist. Warum auch immer, die sind jetzt enttäuscht. Dann geht's weiter, du bist dann im Stadtparlament und dann gibt's aber jetzt auch Leute, die denken sich, naja, du bist jetzt hier vielleicht ganz neu im Amt, da weiß noch keiner, wie du reagierst, dann werden mal Grenzen ausgetestet, ne? Indem auch mal der ein oder andere ein bisschen provokante Spruch fällt, um mal zu gucken, wie du reagierst. Dann gibt es aber auch Sprüche, da müssen wir gar nicht darüber reden, ob der provokant ist. Eine Person hat eine Geschichte erzählt, da ist mir kurz die Kinnlade runtergefallen. Und zwar, Amtsperson wurde von einer anderen Person aus einer anderen Partei vor versammelter Mannschaft vom Stadtparlament angesprochen mit: Sie sind so dumm, Sie sind das Dümmste, das ich je gesehen habe. Und das ist jetzt nur ein kurzer Ausschnitt daraus. Wo ist hier das Argument? Also auch in einem Bereich, wo es so infantil wird, dass es eigentlich schon unangenehm ist, von außen zuzugucken. Ja, dann triffst du jetzt deine ersten politischen Entscheidungen. Die werden natürlich auch im Internet groß diskutiert. Und dann gibt es jetzt vielleicht eine Gruppe, eine Bürgerinitiative oder Einzelpersonen, die finden die Entscheidung, die du getroffen hast, gar nicht gut. Und das teilen die dir dann jetzt auch mit. Mhm. Und im Internet neigen Menschen dazu, einfach so ein bisschen durch die Anonymität, durch diese kurzen, knappen, prägnanten Aussagen, die man da trifft, vielleicht ist da nicht nur eine Beleidigung, vielleicht ist da auch eine ganz aktive Drohung dabei. Wenn die das macht, wenn die das macht, dann mache ich das. Mhm. Und dann erlebst du vielleicht aber auch, wie Partner oder Partnerin angesprochen werden, wie deine Kinder angesprochen werden oder wie deine Mitarbeiter angefeindet werden. Das sind alles so Punkte, da kann im Rahmen von relativ normalen alltäglichen Dingen, die man als Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Hessen tut, kann es zu Anfeindungen und auch Beleidigungen kommen.
Ich wollte dich eigentlich fragen, welcher Form diese Beleidigungen, auch diese Bedrohungslagen eigentlich erfolgen, im direkten Angriff, anonym, aber die meisten vermutlich, so wie du es gerade sagst, anonym und im Internet.
Nee, nicht mal. Okay. Aber da kommen wir jetzt zu einem ganz spannenden Punkt, Angela, weshalb es ja für uns auch wichtig war zu sagen, wir machen hier eine qualitative Studie. Wenn ich dich jetzt beleidige, nehmen wir jetzt mal, auch auf die Gefahr, dass ich es rausschneiden muss, aber sagen wir mal, ich treffe dich auf dem Parkplatz und ich sage, du blöde Fotze, ich bring dich um. Ja? Jetzt ein Ausruf, der könnte mal kommen, aus Wut. Aber was zählt für dich jetzt? Die Beleidigung, die ich am Anfang sage, oder die unmittelbare Bedrohung? Und wenn ich das zu dir auf dem Parkplatz sage und ich vielleicht jetzt einen Hals auf dich habe, wie ernst nimmst du das?
Ich würde beides schlimm finden.
Ja, schlimm ist das auf jeden Fall, aber
ich würde es sowohl als Bedrohung sehen, als auch als Beleidigung.
Als Beleidigung auch, genau. Ja. Mhm. Das ist ja auch formell jetzt richtig, aber die Frage ist, du bist jetzt im Amt, das ist vielleicht jetzt nicht das erste Mal, dass du sowas hörst. Nimmst du das ernst? Gehst du damit zur Polizei? Was machst du jetzt damit mit dieser Information?
Was machen die, mit denen du geredet hast, damit?
Ganz unterschiedlich. Mhm. Also leider muss man sagen, dass die meisten... Es gibt so eine schöne Broschüre von der Körperstiftung oder von Stark im Amt und da ist der große Spruch, das gehört nicht zum Amt. Und das muss man auch immer wieder den Betroffenen sagen, weil ganz viele glauben halt, und es ist ja auch teilweise richtig, Gesellschaft verändert sich, Kommunikation verändert sich, das wird aufgeregter, das wird aggressiver, das gehört jetzt zu meinem Job. Ich muss sowas einstecken, ich muss sowas aushalten. Mhm. Neben dem Begriff Respekt, der oft in den Interviews gefallen ist, war ein anderer Begriff, der häufig gefallen ist, dickes Fell. Mhm. Und es ist für mich immer sehr auffällig, dass die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bei ihnen viel mehr zulassen, wie zum Beispiel bei Mitarbeitern und Familie. Da werden die Grenzen viel früher dicht gemacht. Da wird viel früher gesagt, nein, bis hierhin nicht. Da wird die Polizei gerufen, da wird beanzeigt und so weiter. Da wird auch das Gespräch gesucht. Bei der eigenen Person neigen manche Personen dazu, ein bisschen nachlässig zu sein. Was Grenzen angeht. Eben auch mit diesem, ja, das muss ich wohl aushalten oder ich kann ja nicht bei jedem Mal dann so reagieren. Wie sieht das denn aus? Aber die Frage, ob man reagiert oder nicht, ich rede da ganz gern mit unseren Beraterin drüber, während meine Haltung ist, immer sofort agieren, ist deren Haltung eher, es ist individuell. Man muss da in die Situation gucken, man muss gucken, ob man damit wirklich was verbessert.
Wo siehst du denn eigentlich, weil du gerade das Wort Respekt gebraucht hast, offenbar gibt es ja nicht mehr so diesen Respekt gegenüber Mandatsträgerinnen und Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, im Hintergrund des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin. Worin siehst du denn die Gründe für diese, man kann ja schon sagen, nicht nur Entgleisungen, sondern auch Grenzüberschreitungen eigentlich?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil da müssen wir uns nochmal so ein bisschen die Historie angucken. Ich habe von einem, der schon sehr lange im Amt ist, eine tolle Aussage gehört, und zwar, dass es früher nicht so war, dass man jetzt angehimmelt worden ist oder dass das jetzt Ehrfurcht war, aber man hatte Respekt für die Leute, die sich nach ihrer Arbeit noch hingesetzt haben und Anträge geschrieben haben oder sich Probleme angehört haben oder eben auf Sitzungen gegangen sind, in die Ausschüsse, in die Stadtverordnetenversammlungen und da Entscheidungen getroffen haben, ehrenamtlich. Das muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Also das betrifft jetzt nicht Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, aber Leute, die in der Kommunalpolitik tätig waren, ist der erste Schritt, das immer ehrenamtlich zu machen. Mhm. Und aber auch vor so einem Bürgermeister, wird tendenziell beschrieben, dass noch also Vorgänger von anderen Ausgangslagen berichteten.
Es war eine Respektsperson.
Es war eine Respektsperson, genau. Die hatte auch Verantwortung, das hat man auch so wahrgenommen.
Und eine Autorität.
Und eine Autorität, genau, in der Kommune. Heute ist es so, dass man, wenn man sich jetzt die gängigen Narrative anhört, zu was sind Politiker so, was sind so da die Narrative, sind Vollidioten. Also es wird ja selten gesagt, oh, die machen aber gute und richtige Sachen für uns. Also heute ist ja, die können alle nichts. Es hat aber unmittelbar dann auch was damit zu tun, dass auch die Leistung, die diese Menschen bringen, und das gilt ganz besonders für Verwaltungsangestellte, überhaupt nicht mehr gewertschätzt werden. Und da kommen wir auch zu einem ganz großen Problem. Ich kann nicht sagen, ob die Bevölkerung früher mehr über Politik wusste oder über kommunalpolitische Vorgänge oder ob die einfach mehr Vertrauen in die Vorgänge hatten. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass wir heute in so ein bisschen so ein Paradox sind, während wir weltweit in Echtzeit kommunizieren können. Schaffen wir es nicht, politische und bürokratische Prozesse auf kommunaler Ebene so darzustellen, dass Menschen sie verstehen? Das heißt, auch Unwissenheit kann auch dazu führen, dass Menschen ein bisschen sich im Ton vergreifen. Oder ganz beliebt ist jetzt auch der Klassiker, es erinnert mich auch immer wieder an ein berühmtes Buch. Du willst morgens zur Arbeit fahren und vor dir wird die Straße aufgerissen. Und du weißt von nichts, hat dir keiner gesagt. Hing aber irgendwo aus. Oder stand im lokalen Anzeigeblättchen oder wurde auf der Homepage auch veröffentlicht. Also die Stadt versucht da schon, die meisten Kommunen wirklich auf vielen Kanälen das zu veröffentlichen, aber es gibt halt da bei Informationen eine Hohl- und eine Bringschuld.
Ne? Ich sag doch, man braucht den Lautsprecherwagen, der ist schon irgendwie notwendig und wichtig. Aber ich habe mich gefragt, ob beispielsweise die Bürgermeisterinnen mehr eigentlich in den Fokus der Anfeindungen geraten als ihre männlichen Kollegen?
Auf jeden Fall. Ja, das kann man schon sagen. Erstmal muss man attestieren, dass es einfach weniger Frauen in politischen Ämtern gibt und ganz besonders auch als Bürgermeisterin. Es gibt einfach weniger. Wie wir es jetzt in der Studie gemacht haben, dass wir 9 Frauen und 11 Männer befragt haben, ist so gesehen, repräsentiert nicht die Realität. Es sind viel weniger Frauen in Ämtern. Und da ist natürlich auch die Frage, warum. Und jede Frau hat auf ihre Weise ihre eigenen Erfahrungsberichte gehabt. Sei es, dass sie häufiger, auch gerade bevor sie Bürgermeisterin wurden im politischen Kontext, dass sie häufiger übergangen worden sind, dass man ihnen weniger zugehört hat, dass man ihnen ins Wort gefallen ist. Manche berichten davon auch bis heute, dass sie Probleme haben, sich in ihrem zumeist männerdominierten Magistrat zum Beispiel, sich durchzusetzen. Und dann gibt es natürlich noch so Entwicklungen. Eine Frau hat zum Beispiel gesagt, also als junge Frau, da wurde sie total positiv aufgenommen, wurde als positiv wahrgenommen, weil mal junges Blut und sie sah gut aus und so weiter. Und im Laufe die hat viele Legislaturperioden hinter sich gebracht und im Laufe der Zeit hat sie sich natürlich auch entwickelt, nicht nur als Mensch, sondern auch als Politikerin. Und auf einmal hat man gemerkt, die hat Ecken und Kanten und dann fand man die nicht mehr so toll. Also sozusagen mit steigender Durchsetzung hat man ihr das dann auch gezeigt, dass man das nicht so gut findet. Und dann gibt es auch immer wieder Dinge, die haben mir Leute in Interviews erzählt, da sitze ich da mit offenem Mund. Einer hat erzählt, es gab da eine unmittelbare Bedrohungslage in einem Ort und dann hat sie mit dem Präsidium, Feuerwehr, Polizei und so weiter an einem runden Tisch gesprochen und einer nannte sie vor versammelter Mannschaft Mädel. Das ist eine erwachsene Frau mit vielen Jahren Amtszeit, wo man sich auch nur fragen kann, wieso, also wer kommt denn auf sowas, dass da kein Grundrespekt da ist für so eine Amtsperson. Also Männer haben im Vergleich weniger Probleme und lass mich noch eine kleine Anekdote erzählen. Wahlkampf von einer jungen Frau und das Team bestand aus sehr erfahrenen Männern, ehemaligen Bürgermeistern. Sie sagt, wir müssen uns unbedingt auf den Vorwurf der Rabenmutter einstellen. Die Männer sagen, was, musste ich noch nie, warum? Und was kam? Der Vorwurf der Rabenmutter, natürlich, genau.
Da muss man eigentlich nichts mehr zu sagen, das muss man auch gar nicht mehr erklären. Aber es gibt so einen Begriff des Doxing, den ich vor kurzem mal gelernt habe und der bezeichnet das systematische Sammeln und eben anschließende Veröffentlichen privater und personenbezogener Daten einer anderen Person im Internet. Ist das vorgekommen bei deinen bei deinen Befragten?
Einzeln, nicht im vollen Umfang, aber hierbei muss man erst mal gucken, wenn wir von Doxing sprechen. Doxing ist in der Effektivität, eine Person zu diskreditieren, einer Person Angst zu machen, nur dann erfolgreich, wenn du nicht im Dorf wohnst. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment bescheuert. Na klar, von außen können dann Leute diese Information sehen. Aber Leute, die aus kleinen Kommunen kommen, die im Dorf aufgewachsen sind, da brauchst du kein Doxing. Die Leute wissen, wo du aufgewachsen bist. Die waren mit dir in der Schule. Die wissen auch, wo deine Kinder hingehen, weil ihre Kinder gehen da mit dir hin. Und wenn die schon länger im Ort verhaftet sind, dann wissen die auch, wo deine Eltern gelebt haben, wann die geheiratet haben und in welchem Haus deine Großeltern aufgewachsen sind. Also Doxing funktioniert im Dorf nur begrenzt. Sofern denn die Abnehmerschaft der Informationen auch im Dorf ist. Mhm. Wenn du dich jetzt mit einer Gruppe angelegt hast, die jetzt bundesweit zum Beispiel mobilisiert, dann Obacht. Ansonsten ist Doxing natürlich dann ein Riesenproblem, wenn du Bürgermeister oder Bürgermeisterin von eher großen Kommunen bist, wo du natürlich auch explizit darauf achten musst, eine gewisse Form der Anonymität zu wahren. Zum Beispiel in Fragen, wo gehen deine Kinder zur Schule, wo verbringst du deine Abende, wo ist dein Haus?
In kleinen Kommunen ist das wahrscheinlich nicht unbedingt, sage ich einfach mal, zu verheimlichen. Ne? Da weiß einfach jeder, wie du sagst, wo gehen die Kinder zur Schule und wo verbringst du deine Abende und wer ist deine Ehefrau oder dein Mann oder wie auch immer.
Absolut. Ne?
Hast du was über die Täter bzw. Täterinnen erfahren?
Ja, ich habe ja leider noch nicht, muss man dazu sagen, mit den Tätern oder Täterinnen explizit selber sprechen dürfen. Ich erfahre das ja sozusagen nur durch die Betroffenen. Und da muss ich sagen, gibt es zwei Gruppen, die sehr herausstechen. Das eine sind ganz normale, ganz durchschnittliche, politisch nicht zuortbare Bürgerinnen und Bürger, die mit einem ganz legitimen Anliegen auf die Kommune kommen, in die Verwaltung kommen und dann aber feststellen, so wie sie sich das gedacht haben, wird das nicht genehmigt oder so. Und dann vollkommen die Nerven verlieren. Jemand möchte seine Steuer dieses Jahr nicht zahlen, weil er nicht kann, oder möchte aber gleichzeitig ein neues Grundstück erwerben daneben. Das wären zum Beispiel Ausgangslagen, die dann natürlich kritisch sind, wenn dann Leute ein Nein hören, das dann ungern auch so umsetzen mit, oh ja, okay, dann überlege ich mir eine neue Idee. Die andere Personengruppe, die auffällt, sind andere Politikerinnen und Politiker. Also das ist die zweitgrößte Gruppe, die jetzt in meiner Befragung genannt worden ist. Man muss dazu sagen, wie repräsentativ sind die 20? Da kann man sich jetzt drüber streiten natürlich, ist auch legitim. Aber im Rahmen von politischen Aushandlungsprozessen kommt es immer häufiger zwischen Politikerinnen und Politikern zu Anfeindungen und Auseinandersetzungen, die auch Betreffende als extrem belastend beschreiben. Mhm. Das kann zum Beispiel auch so weit gehen, dass ein Bürgermeister wurde nicht gewählt und dass sich dann auch höhere Ämter sozusagen einschalten und ihren Senf in den Medien dazugeben. Leute, die dann im Kreistag oder im Landtag sitzen, wie sehr sie das bedauern, dass es nicht ihr Kandidat geworden ist, und dann draufhauen auf den anderen Kandidat oder Kandidatin. Mhm. Ansonsten gibt es noch so ein paar Narrative, die immer wieder aufgetaucht sind. Ich musste ein bisschen lachen, als ich mir nochmal die Bannenberg-Studie durchgelesen habe, weil sie sprach da auch vom Quirulanten. Und den habe ich auch festgestellt. Also den kann ich dir mal kurz ein bisschen skizzieren. Der Quirulant ist in der Regel männlich, gibt aber auch ein paar weibliche, in der Regel zwischen 40 und 80 Jahre. Mal digital, mal nicht. Aber was der Quirulant immer hat, ist ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis und eine große Abneigung gegen die Amtsperson.
Und den gibt es überall vermutlich, in jeder Kommune, oder?
Mal mehr, mal weniger. Ich glaube, je größer die Kommune, desto mehr Quirulanten, und die schließen sich dann zusammen und dann hast du...
Fällt aber nicht so auf, oder?
Nee, fällt nicht so auf. Aber in kleineren Ortschaften, da sind die schon eher, also zumindest in meinen Interviews, mir begegnet. Ich hatte das mal auf einer Bürgermeisterversammlung erzählt. Und die haben Tränen gelacht. Der eine rief, woher ich sie kennen würde. Und der andere sagte, wir nennen sie Intensivbürger. Mhm. Also da ist mir aufgefallen.
Ein schöner Begriff eigentlich.
Ja, ne? Intensivbürger ist ein sehr schöner Begriff. Aber es taucht häufiger auf.
Mhm. Inwieweit sind die Täter und Täterinnen, von denen du gesprochen hast, sofern man die auch so bezeichnen kann, dezidiert im rechtsextremen Milieu zu verorten?
Nicht so sehr, wie wir anfangs dachten. Also die Fälle, die natürlich groß in den Medien sind, die auch wirklich schlimm sind, das will ich hier gar nicht kleiner reden, als es ist, das sind natürlich die Fälle, in die rechtsextreme Gruppen involviert sind. Das sind auch oft wirklich auch gefährliche Strukturen. Allerdings die Leute, die wir jetzt ausfindig gemacht haben, natürlich gab es auch bei den interviewten Fälle, die die entsprechende Erfahrung gemacht haben. Aber die meisten berichteten von Bürgerinnen und Bürgern, die relativ konservativ, gutbürgerlich, ganz normal mit einem Anliegen zur Stadt kommen und sich maßlos im Ton oder Auftreten vergreifen.
Die Betroffenen, das kann man auch aus dem herausfiltern, was du geschrieben hast, die Betroffenen genießen auf kommunaler Ebene meist überhaupt keinen Schutz, also keinen institutionellen Schutz. Gab es dennoch in den Kommunen irgendwelche Maßnahmen, die getroffen worden sind, um Bürgermeister und Bürgermeisterinnen irgendwie zu schützen vor potenziellen Kandidaten, die da nicht nur ausrasten, sondern vielleicht auch bedrohen?
Also wenn wir uns diese Frage nach dem institutionellen Schutz angucken oder Schutzmechanismen überhaupt, wenn ich kurz mal von Bund auf Land auf Kommunalebene gehen darf. Bundes- und Landespolitiker haben andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch Anwaltskanzleien. Mhm. Die haben aber auch in der Regel Mehranfeindung, gerade durch das Internet. In der Kommunalpolitik gibt es wenig bis keine Mechanismen, zumindest keine, die jetzt von der Kommune irgendwie ausgelegt sind oder vom Kreis. Es gibt jetzt langsam erste Überlegungen, wie man das einrichten kann. Was es allerdings gibt, ist, dass ganz viele Kommunen reagieren auf Anfeindungen von Mitarbeitenden. Mhm. Da gibt es auch ganz furchtbare Fälle, von denen berichtet wird. Mitarbeiterinnen, die mit Messern bedroht werden, zum Beispiel im geschlossenen Büro. Und eine Maßnahme davon kann zum Beispiel sein, dass es Glaswände oder Glastüren gibt, dass andere Kolleginnen und Kollegen jederzeit in die Büros gucken können. Notfallknöpfe gibt es auch immer mehr. Es gibt sogar auch Notfall-Apps inzwischen. Die können zum Beispiel auch dann genutzt werden für Kindergärten, wenn Eltern entsprechend eskalieren. Und dann wird auch sofort die Polizei und dann in der Regel auch die Kommune benachrichtigt. Und was es zusätzlich immer mehr gibt, sind ist Sicherheitspersonal.
Du hast am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass diese Anfeindungen und auch Bedrohungssituationen natürlich ganz unterschiedlich aufgenommen werden. Also die einen sind alle unterschiedliche Menschen. Die einen sagen, das ist furchtbar gewesen, was der oder die da gesagt hat. Und der nächste sagt, das geht mir sonst wo vorbei, damit kann ich gut leben, das stört mich nicht irgendwie weiter. Aber wie groß sind eigentlich die Überlegungen, auch das politische Mandat möglicherweise abzugeben? Was hast du da erfahren können?
Also, obwohl mir Menschen wirklich, wirklich schlimme Dinge erzählt haben, haben von den 20 Befragten lediglich 2 gesagt, dass sie nicht mehr antreten würden. Und einige haben auch nochmal dazu gesagt, dieses Amt nimmt man heute unter anderen Vorzeichen an. Das steht außer Frage, aber es ist für viele auch immer noch der absolute Traumjob. Und ich finde, das darf man nicht vergessen. Vor allem darf man an der Stelle eins nicht vergessen, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so geredet, was Bürgermeister und Bürgermeisterinnen bereit sind zu leisten. Weil ich verspreche dir, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, ein Großteil von uns ist dafür nicht bereit. Du hast keinen 9-to-5-Job, sondern du bist abends natürlich noch auf Sitzungen, auf Veranstaltungen. Am Wochenende ist irgendwo Fußballturnier, ja, dann bist du da auch. Der Anglerverein, die Feuerwehr machen eine Veranstaltung, dann redest du da natürlich. Und dann kommt noch deine eigentliche Arbeit erst dazu und der Austausch mit den Gremien und so weiter. Also das, was die meisten Personen in diesem Amt leisten, das empfinde ich persönlich als übermenschlich. Aus dem Grund, ich wäre nicht bereit dazu, so viel von meinem Leben für meinen Job zu geben. Aber heißt ja auch im Umkehrschluss, die Leute, die sich wirklich dafür berufen fühlen, aus einer inneren Überzeugung heraus, für die ist das trotz all dieser Probleme, die wir auf jeden Fall angehen müssen, immer noch ein sehr lohnenswerter Job, der sie erfüllt.
Was ja wunderbar ist, wenn es tatsächlich so ist. Ich komme trotzdem noch mal auf das Negative und auf das Böse zurück. Wie wichtig ist der Austausch eigentlich mit der Polizei, die ja letztlich auch von Staats wegen ermitteln muss, wenn es beispielsweise Bedrohungen gibt? Und die gibt es ja nach dem, was du herausgefunden hast.
Ja, ich weiß aus unserem Beratungsnetzwerk von Fällen, wo die Zusammenarbeit mit der Polizei nicht so positiv beschrieben wurde. Das ist jetzt wiederum etwas, was ich in meiner Studie nicht so wiedergeben kann. Die meisten Befragten haben, wenn es Kontakt zur Polizei oder zu Meldestellen gab, den als sehr positiv empfunden, haben auch gesagt, da ist dann auch oft der Begriff, der Name Walter Lübcke gefallen, dass sie sehr ernst genommen worden sind, dass die Polizei für diese Thematik sehr sensibilisiert schien. Viele haben auch ganz praktische Hinweise bekommen. Ein Beispiel, wenn dann Amtspersonen Postings machen auf den sozialen Medien, dass sie zum Beispiel, wenn es jetzt auf Weihnachten zugeht und man möchte ein schönes Weihnachtsbild auf Instagram veröffentlichen, dass man nicht ein Foto vom Tannenbaum im Raum macht zum Beispiel, wo man sehen kann, wo sind Fenster, wo sind Türen, wo komme ich da rein, sondern eine Kugel in Nahaufnahme. So, also so ganz kleine Schritte, um ein bisschen mehr Sicherheit herzustellen. Was mir allerdings auch viele Betroffene, die sich in akuten, brenzlichen Situationen befunden haben, gesagt haben, ist, die Polizei kann halt auch nicht viel machen. Also die können Streife fahren, die können Gefährderansprachen machen. Je nachdem, wie konkret eine Situation ist, kann die Polizei sehr konkret handeln. Wenn das jetzt aber so tendenziell unkonkrete Situationen sind, wo du so eine diffuse Bedrohungslage hast, ganz subtil, vielleicht, weiß ich nicht, kam da 1, 2 anonyme Briefe an, da wurde dir irgendwas angedroht, wie ernst nimmst du die? Die Polizei, und das sage ich auch immer, wenn ich gemeinsam mit der Polizei für Betroffene auf Veranstaltungen bin, die hat ein sehr klares Arbeitsfeld, in dem die tätig sind. Aber die Polizei ist nicht die Person oder das ist nicht die Gruppe, die du anrufst, wenn du nachts nicht schlafen kannst wegen so einer Situation. Da rufst du uns an.
Das meine ich, das sind dann wahrscheinlich die Meldestellen und die sind ganz wohltuend, wie zum Beispiel eben auch das Demokratiezentrum, ne?
Zum Beispiel, genau. Ja.
Vielleicht noch mal am Ende unseres Gesprächs ein Fazit, Nora. Was war für dich an dieser Studie und an dieser Auswertung besonders, ich sag mal, beunruhigend und besonders erwähnenswert?
Also als besonders erwähnenswert finde ich das demokratische Verständnis von den Befragten. Die haben mir persönlich, obwohl ich mich ja schon lange auch mit Demokratie befasse und obwohl ich auch kommunalpolitisch tätig war, haben mir die Aussagen dazu, wie sie selber Demokratie verstehen, wie sie den Mensch in diesem demokratischen System verstehen, in einer ganz neuen praktischen Ebene Augen geöffnet. Und ich freue mich auch schon sehr drauf, das noch weiter an dem Material, das ich habe, zu vertiefen. Aber das war etwas, da kriege ich auch manchmal noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Das ist ein demokratisches Verständnis, das weit von dem auseinandergeht, wie du es an der Uni gelehrt bekommst zum Beispiel. Das als eines. Und das fand ich besonders bemerkenswert. Was ich als besonders besorgniserregend empfinde, das ist die Frage, wie geht's denn weiter? Also ich habe gerade gesagt, von meinen 20 Befragten haben 2 gesagt, sie treten nicht mehr an. Ich weiß aber, dass es im Bundesdurchschnitt ganz andere Zahlen sind, dass da viele Leute nicht mehr antreten wollen, dass es auch jedes Jahr immer mehr Probleme gibt, nicht nur Kommunalwahllisten vollzumachen, sondern auch Leute zu finden, die das Amt als Bürgermeister oder Bürgermeisterin annehmen wollen. Und das ist das, was mir wirklich Sorgen macht. Weil was macht es denn mit einer Demokratie, wenn an der Basis, da wo theoretische Demokratie auf praktische Umsetzung stößt, da wo Menschen mitreden können, mitgestalten können, auf einer ganz niedrigschwelligen Basis, was passiert, wenn das keiner mehr macht? Was macht das mit unserer Demokratie? Und da kommen wir auch zu ganz anderen Themen, wie zum Beispiel Ehrenamt, wie zum Beispiel Teilhabe, wie zum Beispiel, wie kann ich meine Kommune so ins 21. Jahrhundert führen, dass Menschen dabei mitmachen können? Und da denke ich, in der Metaebene stellen wir fest, da gibt es vieles, woran wir arbeiten müssen, um unsere Demokratie praktischer zu machen, handhabbarer zu machen, aber auch einladender zu gestalten.
Wie geht es weiter mit deiner Studie? Was sind die nächsten Schritte?
Jetzt erscheint natürlich erstmal ein kleiner Artikel dazu in der Zeitschrift Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit. Einfache Erzählung in komplexen Zeiten heißt die Ausgabe. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Was ich allerdings sagen kann, ist, das Material und die Interviews, die ich geführt habe, sind extrem umfangreich. An dem Material, an dem, was die Leute gesagt haben, da könnte man direkt noch 2 Studien mitmachen. Also es war wirklich toll, wie offen die Leute mit mir gesprochen haben, was die mir alles anvertraut haben und was die aber auch in der Metaebene alles angesprochen haben.
Soweit die ersten Ergebnisse, kann man sagen, der Studie über die Anfeindungen und Bedrohungslagen von Bürgermeisterinnen in Hessen. Und die zeigen, dass die Exponiertheit dieser politischen Mandatsträgerinnen einen ganz besonderen Schutz für sie erfordert, ebenso die von Mitarbeitenden und ehrenamtlich Engagierten. Ich glaube, das kann man auf alle Fälle festhalten. Und dass diese Schutzbedürftigkeit mit einer zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft wächst. Es braucht wahrscheinlich auch mehr Prävention und Unterstützungsangebote, damit diese Menschen auch weiterhin ihre wichtige Aufgabe wahrnehmen können, auch zur Verteidigung unserer Demokratie. Nora Marlene Zardo war heute mein Gast. Nora, danke für deine Zeit und deine Expertise. Mein Name ist Angela Fitsch. Unser Podcast Extreme Zeiten kann jederzeit kostenlos abgerufen werden auf allen gängigen Plattformen und ihr könnt ihn auch abonnieren. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.
Das war Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Produktion und Redaktion Nora Zardo, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns an podcast@beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen ist die Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und es wird gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben und das Landesprogramm Hessen, aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Veröffentlichung ist keine Meinungsäußerung des Hessischen Ministeriums des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Und sie ist auch keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Wir danken dem Team des Medienzentrums der Philipps-Universität Marburg für die Zusammenarbeit.